Hallo, heute habe ich Joe Martin eingeladen. Er ist gefragter Gast bei Podcasts und YouTube-Channels und gleichzeitig ist er auch Berater und Executive Coach, vor allem bei Banken und Finanzdienstleistern. Besonders berühmt ist er dafür, dass er die Raiffeisenbank Bayern Mitte EG dazu gebracht hat und dazu inspiriert hat, Bitcoin-Beratung anzubieten. Er hat auch unlängst ein Buch geschrieben, 2024 heißt es, in Anlehnung an 1984. Wir sprechen, was CBDCs bedeuten könnten für Europa und die europäischen Bürger, also Central Bank Digital Currencies, was die möglichen Auswirkungen sind. Wir sprechen aber auch über private Euro-Stable-Coins, die den digitalen Euro oder den Euro abbilden, beziehungsweise auch über den Worldcoin von Sam Altman und was der auch bedeuten könnte. Ich freue mich über deine Kommentare, das hilft, den YouTube-Channel auch noch sichtbarer zu machen, über dein Like bei deinem Podcast-Player und auch über deine Kommentare zu den Artikeln am Blog. Das hilft alles, den ganzen Content einfach noch sichtbarer zu machen. Und abonniere bitte den Channel, abonniere den Podcast, darüber freue ich mich sehr. Bis dann! Wie du bestimmt weißt, möchte ich ja mit 1 Million Satoshi besonders viele Frauen erreichen und begeistern, die erste Million Satoshi zu kaufen. Und zwei Partner helfen mir dabei. Der erste ist Relay. Das ist ein Schweizer Anbieter, der auch eine App hat. Du kannst die App runterladen, R-E-L-A-I heißt sie, und mit dem Aktionscode 1 Million Satoshi um 20% weniger Gebühren bezahlen. Relay ist ein besonders einfacher und sicherer Anbieter zum Kauf von Bitcoin. Der zweite Partner ist Bitbox 02. Das ist auch ein Schweizer Unternehmen und die bieten eine Hardware-Wallet an. Wenn du dich also dazu entscheidest, etwas mehr Bitcoin zu kaufen, dann ist eine Hardware-Wallet die maximal sicherste Art und Weise, deine Bitcoin auch bei dir selbst zu verwahren. Mit dem Aktionscode, den du auch erhältst über den Link in den Shownotes, bekommst du 5% Rabatt bei jedem Kauf einer Bitbox 02. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo Joe, schön, dass du mit dabei bist bei 1 Million Satoshi.
Ja, wie könnte ich nicht? Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir beide mal eine Session hier aufnehmen.
Ja, ich freue mich auch total. Und wir haben uns ja gleich ein ganz konkretes, ganz herausforderndes Thema herausgesucht. Und das fand ich auch speziell spannend, dass du da ein Buch auch drüber geschrieben hast, nämlich über den digitalen Euro, über CBDCs. Aber lass uns mal zu dir kommen. Möchtest du dich für alle, die dich noch nicht kennen, das kann ich mir kaum vorstellen, aber für alle, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich mal vorstellen?
Definitiv gerne, Joe Martin, und seit 2016 in der Bitcoin-Welt unterwegs. Ich kam vorher aus der klassischen Unternehmensberatung, habe viele Hightech-Geschichten gemacht und insbesondere auch viel Technologie an sogenannte Strukturvertriebe geliefert. Man könnte auch sagen Multilevel-Marketing. Und da gibt es ja die legalen und die wenig legalen, die man auch als Schneeballsysteme kennt. Also in dieser Welt habe ich Technologie entwickelt und verkauft an große Versicherer und so weiter und so fort. Am Ende kam einer mal zu mir und sagte, er braucht ein technisches Gutachten für einen Prozess über diesen Schneeball Bitcoin. Mm. Und ich spontan, ja klar ist das ein Schneeball, können wir leicht beweisen, kein Problem. Nach 3 Monaten bin ich dann zum Kunden und habe gesagt, hier ist meine Rechnung, zahl mal bitte. Und er so, ja, ich habe ja noch gar nichts von dir gesehen. Und dann habe ich gesagt, ja, zahl lieber erstmal und dann schauen wir nachher, ob das, Ergebnis war natürlich ganz klar. Ich war in die Rabbit Hole gefallen, in die berühmte, verstand Bitcoin sehr, sehr tief bis zum Code-Level. Und das ist natürlich alles andere als ein Schneeballsystem. Ne? Ich habe dann fast mich selber überzeugen müssen, dass unser Eurosystem kein Schneeballsystem ist, obwohl es dem sehr viel näher kommt, als Bitcoin es jemals kommen könnte. Und dann hat es natürlich mein Interesse geweckt. Ich war aber immer noch skeptisch. Ja. Also ich bin da in dem Markt gewesen, da war Bitcoin bei 400 Euro und ich habe tatsächlich 2 gekauft. Zu mehr hatte ich dann doch irgendwie Angst. Ne? Und ja, heute stehen wir dann auch bei 400 Euro für wie viel? So und so viel 100 Satoshis, aber nicht mehr genau für Bitcoin. Ich habe dann natürlich immer wieder mal hin und her getradet, habe mich auch mit den anderen Coins beschäftigt, auch wiederum für ein Gutachten, weshalb ich diese Blockchain-Szene eigentlich sehr, sehr, sehr tief kenne. habe dann im 2018 nach meinen entsprechenden Recherchen ein Buch veröffentlicht, das erste deutsche Bitcoin-Buch, war zu früh, hat sich noch kein Mensch für interessiert, heißt Bitcoin, Blockchain und Co., die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Und das gibt es in der überarbeiteten Auflage inzwischen als Taschenbuch. Und mit dem bin ich irgendwann dann mal auf Einladung von einem Geschäftsfreund zum Vorstand von der Volksraiffeisenbank Bayern Mitte gekommen in Ingolstadt. Und als dann der CEO mich nachher gefragt hat, ja, das war ein interessanter Vortrag, haben Sie denn auch eine Visitenkarte, habe ich ihm mein Buch gegeben, habe gesagt, habe leider keine Visitenkarten, aber das Buch ist sozusagen meine Visitenkarte. Daraus ist dann ein Projekt entstanden, was dazu geführt hat, dass die Volksraiffeisenbank Bayern Mitte jetzt als erste und na, nicht mehr einzige, die als erste Bank, und zwar Bank im Kleinen, keine Großbank, sondern eben eine Genossenschaftsbank, seit 2021 am 21. April ein komplettes Bitcoin-Angebot ihren Kunden zur Verfügung stellt, mit dem Ziel aufklären und informieren, damit man diese neue Art des Sparens auch kennenlernt.
Ja, toll, das fand ich ja auch eine richtig gute Story, die du da auch nochmal erzählen kannst und auch dem Vorstand da auch näher gebracht hast, weil es ist ja auch, glaube ich, echt nicht einfach zu verstehen, warum Bitcoin denn kein Schneeballsystem ist, weil es ja doch an Wert gewinnt, je mehr Leute daran teilnehmen, weil wenn nur einer ein Bitcoin hat und keiner will damit traden und keiner will damit handeln, dann ist es ja relativ wertlos. Es muss ja so marktgängig sein. Man muss ja damit was kaufen können, man muss ja damit handeln können. Und es müssen ja mehr Leute reinkommen. Und je mehr Netzwerkeffekt, je mehr Leute drinnen sind, umso wertvoller wird es.
Da muss ich dir widersprechen. Das kann tatsächlich ja auch den gegenteiligen Effekt haben. Wenn mehr Verkäufer reinkommen als Käufer, dann wird es weniger wert, weil dann wird der Kurs gegenüber dem Euro oder Dollar natürlich fallen. Das haben wir ja oft genug gesehen. Also die reine Grundannahme, je mehr Leute drin sind, desto wertvoller wird es, ist nicht per se richtig. Mhm. Sondern richtig ist es, je mehr Leute verstehen, was Bitcoin für sie tun kann, dass es hier ein hartes Geld ist, eine Vermögensanlage, die Bestand hat auf lange Zeit, die eben nicht der Inflation unterliegt, die nicht der Steuerung durch die Zentralbank oder durch die Politik unterliegt, dann wird dieses Wirtschaftsgut Bitcoin wertvoller als ein anderes Gut, was eben beliebig erzeugbar ist, wie in Euro oder wie auch andere ja, Handelsgüter. Ja? Plus, dass Bitcoin, und das ist der entscheidende Unterschied zu den anderen Wirtschaftsgütern, niemals an Wert, nee, an Qualität verliert. Weil niemand kann Bitcoin verschlechtern oder Bitcoin beliebig erzeugen. Und bei allen anderen Wirtschaftsgütern ist das oft der Fall. Man hat ja gerade die Situation im Moment, da gibt es dann irgendeine Schachtel mit Schokolade oder Quark oder Butter oder Joghurt, die kostet noch dasselbe, ist aber weniger drin. Das heißt, die Qualität des Produkts wird verschlechtert. Das kann alles bei Bitcoin nicht passieren. Nichtsdestotrotz kann es Leute geben, die auch aus monetären Hintergründen Bitcoin in Massen verkaufen. Und dann sind das mehr Leute, aber der Preis fällt. Mhm. Auf lange Sicht ist natürlich korrekt, was du sagst. Wenn mehr Leute den Wert von Bitcoin erkennen, wird das automatisch im Tauschwert gegenüber Fiat, also gegenüber Euros und Dollar, sich darstellen, indem man mehr von diesen Fiat-Geldern, Euro, Dollar und so weiter, aufwenden muss, um an Bitcoin heranzukommen.
Okay, ja, schöne Erklärung. Ja, aber manche sagen ja, dass Bitcoin langsam Konkurrenz bekommt, weil es ja da einen digitalen Euro gibt. Der kann doch ganz viel, was der Bitcoin, das Bitcoin-Netzwerk auch kann. Und es ist dann halt nicht mehr so volatil und es ist auch schon gesetzt bei den europäischen Bürgern. Dann wäre der digitale Euro ja eine ganz gute Alternative. Was meinst du dazu?
Absolut. So kann man das durchaus beschreiben. Es gibt ja noch eine andere Beschreibung von der Frau Lagarde, die übrigens, und das möchte ich auch an der Stelle wieder mal hervorkramen aus der Kiste, eine verurteilte Wirtschaftskriminelle ist. Es gibt ein rechtskräftiges Urteil gegen sie wegen Korruption in Frankreich. Da war sie noch bei der, im IWF war sie noch die Vorstand oder Präsidentin und da war sie nicht mehr tragbar. Dann hat man sie zur EZB geschickt und heute spielt sie dort die Hauptrolle. Also so viel dazu.
Der Vorgänger war ja auch nicht so rühmlich. Gut. Also ich glaube, es ist schwierig, da Personal zu finden.
Naja, richtig, ja. Aber was sie auch sagt und was das Narrativ, also die Erzählung der Europäischen Zentralbank ist, die gehen hin und sagen, wir haben gerade festgestellt, wie abhängig wir von Putin waren im Energiebereich. Und jetzt ist uns auch aufgefallen, dass wir sehr abhängig sind von amerikanischen Zahlungsdienstleistern wie PayPal, Visa und Mastercard. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir jetzt uns unabhängig machen, sowohl von Putin als auch im Energiebereich, als auch in den Zahlungsdienstleistungen von den Amerikanern. So als ob die Amerikaner eine potenzielle Gefahr darstellen, tun sie aber nicht wirtschaftlich oder kriegerisch, also nicht kriegerisch im Sinne von einem Angriffskrieg von Putin, sondern eher, dass die mehr Geld, mehr Gebühren nehmen und dadurch die Handlungsspielräume der EZB eingeschränkt werden. Aber das ist alles Augenwischerei, weil erstens, wir haben schon den digitalen Euro. Wenn du eine Banküberweisung machst, ganz normal im Online-Banking, dann benutzt du ja digital eine Überweisung in Euro. Fertig. Damit gibt es den digitalen Euro, solange es Online-Banking gibt. Was die meinen, ist was ganz anderes. Die meinen einen sogenannten Zentralbank-Euro, also digitales Zentralbankgeld, auch bekannt als CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Und was sie damit machen wollen, ist, die wollen den digitalen Euro steuern, kontrollieren und die Einsatzmöglichkeiten von diesem digitalen Euro, Zentralbank-Euro, entsprechend definieren. So, und das ist das Gefährlichste, was es gibt auf der Welt. Deswegen habe ich mich entschlossen, ich hatte ein Sachbuch dazu angefangen, aufzuhören damit und habe stattdessen eine Geschichte geschrieben. Die Geschichte ist jetzt als Buch erschienen vor kurzem. Ich halte es mal in die Kamera, also ein bisschen Werbung. Und die heißt 2024. So, warum 2024? Weil viele kennen ja Orwells 1984. Und dort hat George Orwell 1947 eine Vision, eine Dystopie, also eine schlimme Zukunft vorhergesehen für das Jahr 1984. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass es nicht so schlimm gekommen ist. Klammer auf, im Osten Deutschlands und in Osteuropa schon, weil die Stasi ist dem schon sehr nahe gekommen. Aber 1998 ist dann die Stasi auch in Schall und Rauch aufgegangen und seitdem geht es uns ja eigentlich gut. Jetzt, 40 Jahre später, im nächsten Jahr, gibt es dann den digitalen Zentralbank-Euro. Und mit diesem Instrument kann die Zentralbank, die Europäische Zentralbank, entscheiden, also erstmal kann sie genau sehen, was du mit dem Geld machst. Sie kann sehen, wann du wo was zahlst und wie viel du ausgibst. Und da genau liegt schon eine Gefahr. Du wirst also schon mal komplett überwacht. Die wissen alles. Erst recht dann, wenn zum Beispiel Bargeld abgeschafft wird, und andere Zahlungskanäle ebenfalls verboten werden, zum Beispiel Kreditkarten, wenn die Kreditkarten auch über den digitalen Euro ausgestellt werden. Das heißt, wir haben dann gar keine Chance mehr, anders zu bezahlen als über die verschiedenen Kanäle, aber immer mit diesem digitalen Zentralbank-Euro. Und das ist auch meinem Protagonisten in meinem Roman genauso passiert, der auf der Flucht ist und kann nur noch digitale Euros benutzen. Und da gibt es halt ein paar Bösewichte natürlich, wie in jedem guten Roman gibt es immer die Guten und die Bösen. Und die Bösen sehen ganz genau, was er macht, wo er ist und schneiden ihn dann von den Zahlungsmöglichkeiten ab, weil er sich nicht so verhält, wie sie es wollen. Und dann kann er zum Beispiel an einer Stelle im Supermarkt nichts mehr einkaufen, außer Gemüse. An einer anderen Stelle kann er nicht mehr Reisen vornehmen, außer er kann noch mit dem Zug fahren. Das heißt, seine Möglichkeiten, seine Freiheit wird radikal eingeschränkt. Und ganz zum Schluss wird es dann ganz dramatisch für ihn. Und im Laufe der Geschichte stellt er auch noch fest, dass er als Findelkind geboren wurde, bei einer Adoptivfamilie gelebt hat und dass sein wahrer Vater Winston Smith war. Und das ist der Protagonist und Hauptdarsteller von 1984. Also er durchlebt sozusagen das Leben seines Vaters in der modernen Welt. Mit dem großen Unterschied. Orwell hat 1947 vorausgedacht für 1984. Ja, also 35 Jahre, noch mehr, 37 Jahre nach vorne. Meine Story handelt heute. Und die Technologie, die notwendig ist, um den digitalen Euro als Kontrollinstrument einzusetzen, ist schon da. Und das ist die Gefahr. Wenn wir das zulassen, dann passiert erstmal nichts. Was ist aber, wenn in 2, 5, 10 Jahren ein Regime-Change kommt, wenn irgendwelche bösen Menschen an die Macht kommen? Die haben dann ein Instrument, was die sofort einsetzen können, um uns alle nicht nur zu überwachen, sondern zu kontrollieren. Und wenn wir da jetzt mal ganz schnell nach China gucken, da ist diese Vision ja schon fast Realität.
Also in dem derzeitigen Gesetzesentwurf steht ja noch drinnen, dass die europäische, also dass die EZB da ja nichts programmieren möchte, dass sie da es auch komplett ausschließt, dass da irgendwelche Daten erhoben werden, außer eine kryptografische ID. Und die schließt ja da auch in dem Falle auch aus, dass es halt so irgendwie auch mal so verwendet werden soll. Es soll halt nur eine Infrastruktur sein und Bargeld soll halt nebenbei auch noch existieren. Was hältst du davon?
Solange wir in einer Demokratie leben, solange wie Recht und Gesetz noch funktionieren, ist es alles kein Problem. Wenn die EZB daran gemessen wird, dass sich an Gesetze hält und die Gesetze ordentlich so sind, wie du sie beschrieben hast, haben wir gar kein Problem. Aber wir haben ja auch nun schon gesehen, dass die EZB manchmal ohne Mandat handelt, dass sie Dinge macht, die nicht zu ihren Aufgaben gehört. Und es wird geduldet. Jetzt will ich die EZB nicht zwingend als den Bösen dahinstellen, sondern was ich eher sehe, ist tatsächlich, wenn aus irgendeinem Grund irgendeine Regierung sich bildet oder eine Diktatur oder eine Pseudodiktatur und die dann dieses Instrument übernehmen. Ich habe halt Angst davor, dass dieses Instrument existiert. Genauso wie ich Angst davor habe, dass es Atombomben gibt. Die Welt wäre besser dran, wenn es gar keine Atombomben gäbe. Dann kann auch noch so ein orangener Mensch nicht auf die blöde Idee kommen, irgendwann mal auf den Knopf zu drücken. So, wenn es digitale Zentralbankwährungen gibt und ich fürchte, dass wir uns nicht davor schützen können, wir können es nur verzögern, dann besteht einfach die Gefahr, dass irgendwann man irrer in eine Position kommt, der eben auf den Knopf drücken kann. Das ist die Gefahr. So, warum sage ich jetzt, wir können das nicht verhindern, sondern im besten Fall rauszögern? Ich glaube, das ist ein ganz kritischer Punkt. Rauszögern hilft uns nämlich, dass mehr Menschen über Bitcoin erfahren, dass mehr Menschen Bitcoin erleben und verstehen, wie es geht. Gerade du mit deiner Aktion bei den Frauen 1 Million Satoshi finde ich großartig. Je mehr Menschen dann Bitcoin kennen und da den Ausweg sehen, desto machtloser wird dieses Kontrollinstrument digitale Zentralbankwährung. Weil die können zwar Bargeld verbieten, die können sagen, alles was Payment ist, muss über den EZB-Dollar gehen oder Euro gehen, aber die können Bitcoin niemals verbieten. Das heißt, wenn wir eine breite Anwendung und Adaption von Bitcoin haben, dann haben sie halt eben eine Waffe, die stumpf ist. Aber das dauert noch 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Und wenn es uns gelingt, diesen digitalen Euro in der EZB-Variante noch 10 Jahre nach hinten zu schieben, ist die Gefahr gebannt. Und das ist mein Ziel und mein Anliegen.
Dass es nach hinten geschoben wird. Ja, vielleicht mit den politischen Mühlen, die ja bekanntlich langsam mahlen, haben wir da auch so ein bisschen einen Vorsprung noch. Aber es gilt natürlich auch zu beobachten, weil der Gesetzesentwurf ist ja auch schon da.
Richtig.
Und da kann das schon in den nächsten Jahren nochmal passieren. Mich hat das auch so ein bisschen zu denken gebracht, was du gesagt hast über die Atombomben. Da gibt es ja auch immer so verschiedene, auch konträre Meinungen. Nämlich seitdem die Atombombe halt auch bei vielen verschiedenen Ländern ist, also halt eben dezentral ist, im Gegenteil, die Welt sogar so ein bisschen sicherer geworden. Und das Problem ist halt, wenn ein digitaler Euro nur bei einer einzigen Instanz ist, dann kann man halt eben nicht ausweichen zu einer anderen Instanz. Und das macht es halt das Gefährliche. Und wenn man halt auch so eine ganz gefährliche Waffe hat, und das ist ja eben auch Geld, wenn man jemanden vom Zahlungsstrom abschneidet, ist es halt eine, kann das natürlich auch eine gefährliche Waffe sein. Und wenn das halt nur eine Instanz hat, entsteht dadurch halt oft so eine große Gefahr.
Genau. Und das ist die Gefahr, die ich sehe, dass man eben alle anderen Zahlungsmöglichkeiten abstellt. Bitcoin wird man nicht abstellen können, aber dafür muss es dann weit verbreitet sein. Und wenn es eben dann in einer Hand liegt, in einer EZB, in einer Gruppe von Personen, wenig, ja, vielleicht ein paar hundert oder ein paar tausend, völlig egal, dann ist diese Gefahr eben gegeben und die müssen wir verhindern. Und die Atombomben, ja, du hast recht, möglicherweise sind dadurch, dass wir einen Balance of Power haben, dass viele diese Atombomben haben, der eine sich nicht traut, weil es sonst vielleicht schon längst gemacht hätte. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn es von Hause aus keine Atombomben gäbe. Und wir stehen heute da, wo sozusagen das im Moment sehr berühmte, der Kinofilm Oppenheimer, das Manhattan-Projekt startet jetzt. Ja, wir sind jetzt dabei, eine neue nukleare Bedrohung zu designen, die da heißt digitale Zentralbankwährungen. Und warum sollen wir nicht jetzt, bevor die überhaupt ins Leben gerufen wird, alles tun, um die zu verhindern und zu verzögern, damit es Alternativen gibt? Das ist mein Anliegen.
Und wenn man jetzt die Alternativen, du hast ja schon Bitcoin skizziert, ist denn Bitcoin denn in der Form wirklich so eine Alternative? Kann es da so viele Zahlungen für so viele 400 Millionen Bürger ab morgen abbilden?
Ja, absolut, weil wir haben ja erstmal, was man den Leuten immer wieder erklären muss, ist ein Bitcoin, man muss nicht einen Bitcoin kaufen. Ja? Ein Bitcoin kostet im Moment irgendwie 30.000 Euro, Dollar. Sondern wir können auch Bruchteile von Bitcoin kaufen. Und zwar ganz, ganz, ganz kleine Teile, die ja, wie du besser als ich weißt, Satoshis heißen. Mm. Ja? Und 1 Million Satoshi ist ja auch nur 1/100 Bitcoin. Das muss man ja auch wieder wissen, weil ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshis. So, das heißt, wir haben hier Geldinstrument, was auf 8 Stellen hinterm Komma verteilt werden kann. Und diese Satoshis, die, so wie wir in der Bitcoin-Welt immer sagen, die kann man rumschubsen, sprich überweisen. Und da kann ich einen Satoshi überweisen. Also ich kann 100 Millionstel Bitcoin dir jetzt überweisen. Und zwar mit dem Lightning-Netzwerk, was ein Payment-System ist innerhalb der Bitcoin-Welt, so wie Visa oder Mastercard oder PayPal. Kann ich das erstens in Echtzeit machen, das heißt, die hast du sofort. Zweitens gebührenfrei, wenn überhaupt bei vielleicht 1000 Satoshis kostet mich vielleicht ein Satoshi oder noch weniger. Und drittens final. So, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich jetzt Händler bin und kriege Bargeld, nehme die 5 Euro an, dann habe ich die. Die nimmt mir auch keiner mehr weg, es sei denn, es ist Falschgeld, was unter anderem auch bei Bitcoin unmöglich ist. Ja? Also auch schon mal ein Vorteil. So, wenn ich aber Kreditkartenzahlung annehme, dann habe ich erstmal 2,53% Gebühren plus, dass der Inhaber der Kreditkarte nach 6 Wochen sagen kann, hey, das war eine Fehlabbuchung, das habe ich nie gemacht und dann wird mir das Geld als Händler wieder weggenommen. Das heißt, Finalität ist frühestens nach, keine Ahnung, 6 Wochen, 8 Wochen, 3 Monate. Also ein insgesamt für mich als Händler schlechtes System mit vielen Nachteilen. Wenn ich jetzt Bitcoin hernehme und habe das Lightning-System als Zahlungssystem, dann kriege ich die 30.000 Satoshis sofort. Gebühren sind 3 Satoshi oder vielleicht 7 im schlimmsten Fall. Und keiner kann mir jemals wieder diese 30.000 Satoshi wegnehmen. Weil in dem Moment, wo die bei mir auf meinem Wallet, also in meiner Geldbörse sind, genau wie Bargeld, ist das final. Und damit habe ich Finalität, Gebührenfreiheit, fälschungssicher und pfeilschnell. Und das reicht.
Und das fand ich ja auch ganz interessant, weil du skizzierst ja jetzt wirklich ein sehr gutes Szenario für den Händler. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn ein Händler nur vorgibt, ein Händler zu sein und man das Produkt kauft, aber man erhält es halt nie? Dann ist das ja auch eine finale Zahlung. Und ich fand das ja auch sehr spannend, dass sich darüber sogar auch die Cypherpunks ganz am Anfang bei der Entwicklung von Bitcoin Gedanken gemacht haben. Und da hat Satoshi Nakamoto ja vorgeschlagen, dass man so ein spezielles einen Algorithmus mit rein programmieren könnte, dass dann, wenn die Ware nicht kommt und nicht gegengezeichnet wird, dass dann das Geld verbrennt wird, also burned, sodass es weder der Händler noch derjenige, der Käufer bekommt und dadurch zahlt es sich halt für einen Betrüger nicht mehr aus, irgendwelche Produkte anzubieten und nicht zu versenden. Natürlich für denjenigen, der es einmal gekauft hat, für den ist es natürlich das Geld jetzt auch weg, aber weil kein Betrüger irgendwie Geld bekommen könnte, fängt man damit auch gar nicht an. Und das fand ich eine ganz smarte Lösung eigentlich.
Es ist eine interessante Idee, aber es gibt viele, viele Ideen, die in der Richtung sind. Wir müssen mal eine grundsätzliche Sache hier feststellen. Der digitale Euro von der EZB, der soll ja nicht programmierbar sein. Das ist ja der Plan. Und wenn ich das höre, dann lache ich mich richtig tot. Weil wie kann ein digitales Gut nicht programmierbar sein? Es ist per Definition programmiert, sonst wäre es kein digitales Gut. So, das heißt, zu behaupten, der digitale Euro ist nicht programmierbar, ist eine Lüge. Weil er ist ja von Hause aus programmiert. Und er hat jetzt die Programmierung, sich als digitaler Euro zu verhalten. Aber wenn wirklich der Bösewicht an die Macht kommt, kann er dem auch genauso gut sagen, wenn dieser digitale Euro von jemand mit dem Vornamen Eva benutzt werden sollte, dann ist das nicht zulässig. So, diese Möglichkeiten gibt's, die liegen in der Natur der Sache. Und ich bin jetzt gar nicht abgeschwiffen, sondern ich komme sofort zurück zum Bitcoin und zum Lightning-Netzwerk. Das ist genauso digital und genauso programmierbar. Und so kann ich in die Bedingungen einer Zahlung durchaus Konditionen einbauen. Wenn diese Kondition zum Beispiel bedeuten würde, dass eine dritte Partei die Ankunft bestätigen muss der Ware und dann erst die Zahlung freigegeben wird, dann ist das eine Möglichkeit oder die, die du vorhin genannt hast. Und da gibt es noch eine Million andere. Entscheidend ist was ganz anderes. Entscheidend ist, weil Bitcoin ein sehr rares Wirtschaftsgut ist, also ist ja begrenzt, es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben, kann ich auch nicht beliebig viel davon nachproduzieren oder irgendwo herbekommen, sondern ich muss wirklich meinen Verstand einschalten und muss wirklich überlegen, was mache ich jetzt? Wofür gebe ich meine Satoshis her? Ist das ein vertrauenswürdiger Gegenüber, der mir auch die Ware liefert, wenn ich ihm entsprechend die Zahlung schicke? Und deswegen wird in einer Welt, wo Bitcoin dominierend ist, sehr viel bewusster und sehr viel klüger gehandelt als heute in der Wegwerfgesellschaft, wo ich einfach sage, ich bestelle mir jetzt mal 10 Klamotten, probiere ich aus und 8 schicke ich ja wieder zurück oder 9. Ja? Das heißt, auch diese Kollateralkosten, die zulasten der Umwelt gehen und so weiter und so fort, diese Denke geht dann ganz weg, weil ich genau überlegen muss, ich weiß, wenn ich dem jetzt diese 30.000 Satoshi schicke, sind die weg für mich. Und wenn der mir keine Ware schickt, also muss ich schon ganz genau wissen, wer mir da als Gegenüber sitzt. Und dadurch, glaube ich, kriegt unsere Welt eine sehr viel höhere Qualität, als die wir heute in unserer Wegwerfgesellschaft haben.
Ja, weil es natürlich auch die Geldpolitik, unser tägliches Handeln auch sehr stark beeinflusst. Aber da habe ich auch noch so wir reden ja auch viel über Händler, über private Unternehmen auch. Was hältst du denn davon, wenn so ein digitaler Euro von einem privaten Unternehmen ausgegeben wird, wie zum Beispiel jetzt schon der Euroc vom Circle? Das ist ja ein Stablecoin, der den Euro abbildet und so in dem Sinn auch ein digitaler Euro ist, nur nicht von der EZB, sondern halt eben privat ausgegeben, das auch den Zahlungsverkehr verbessern soll und der auch genug Sicherheiten, zumindest soll das in der Regulierung von Mika auftauchen, einen genug hohen Prozentsatz Euro vor Ort als Sicherheit haben, damit es halt nicht abstürzt, das ganze Ding, sondern wirklich 1:1 an den Euro gebunden ist.
Also wir müssen immer Qualitätsstufen beachten. Ja? Wenn ich eine komplett unabhängige, sichere Währung haben möchte, ein hartes Geld, was niemand in der Welt, egal wie viel Militär macht, egal wie viel Geld, egal wie viel Menschen, beeinflussen und verändern kann, dann bleibt nur Bitcoin. Ausschließlich nur Bitcoin. Weil jedes andere System, wo ein zentraler Akteur da mittendrin hängt, egal wie er reguliert ist, egal wie er kontrolliert wird, sind Manipulationen per se möglich. Und wir wissen nicht, was in 10 Jahren ist. Vielleicht ist in 10 Jahren ein US-Präsident an der Macht, der Circle sagt, Management, wenn ihr nicht sofort 17% von allem das, was ihr da habt, an uns abtretet, oder 37%, dann geht ihr alle ins Gefängnis. Und ich habe die Navy SEALs schon angerufen, die kommen gleich. Das Flugzeug steht schon bereit, die sind bewaffnet. Das wissen wir alles nicht. Diese Drohung gegenüber Bitcoin ist lächerlich. Niemand kann Bitcoin drohen. So, das heißt, private Stablecoins, private Kryptowährungen, private digitale Euros, das ist nichts anderes als ein Derivat. Und Derivate gibt es der viele. Die fangen an mit simplen Derivaten an der Börse, die gehen hin zu hochkomplexen Wertpapieren, die gestrickt sind, dass noch nicht einmal der Herausgeber selber weiß, was die Dinger bewirken. Und die vermitteln alle irgendwie einfach, easy going, sicher, gedeckt mit irgendwas. Das ist alles Bullshit. Am Ende ist das alles von einem Herausgeber, von einem Emittenten rausgegeben und der hat immer Möglichkeiten. Was übrigens auch für diese ganze restlichen Kryptowährungen gilt, allen voran Ethereum. Ja. Ich habe vor kurzem eine Diskussion geführt, wo man mir erklären wollte, dass Ethereum auch dezentral ist. Meine Frage war, wie kann es denn sein, dass die Ethereum-Blockchain von Proof of Work, also den Einsatz von Energie, um Blöcke zu bestätigen, auf Proof of Stake umgestellt wurde, was 99% Energie spart. Aber wie kann das denn sein? Ganz einfach, das kann nur dadurch möglich sein, indem es Akteure gibt, die das bestimmen. Akteure gibt, die das Heft in der Hand haben und einen Schalter umlegen. Und genau diese Akteure und diese Schalterumleger, die gibt es bei Bitcoin nicht. Wir haben genügend historische Beispiele, wo einer versucht hat, es zu ändern und kläglich gescheitert ist. Und diese Kombination aus Unveränderbarkeit in der digitalen Welt und Sicherheit, fälschungssicher, finale Zahlungen, die ist unerreicht und alles andere sind wirklich nur Derivate von irgendwas. Und ich glaube sogar, und das ist auch in meinem Roman zumindest an einer Stelle stets, dass der Euro ein Derivat des Dollars ist. Also wir sind am Ende auch nichts anderes als abhängig vom Dollar. Und diese ganze Fiat-Welt, wenn ich einen Euro-Stablecoin habe, dann habe ich einen Stablecoin, also eine stabile Abbildung eines Euros. Wenn der Euro aber an sich schon Fiat ist, also beliebig manipulierbar, was nutzt mir dann eine stabile Abbildung von einem weichen Wert? Ich verstehe es nicht, aber die Leute verstehen umgekehrt auch nicht, was das wirklich ist, was weiche Währung ist. Und deswegen ist es gut, wenn wir solche Podcasts machen, um es ein bisschen zu erläutern.
Ja, ich denke, dass der CBDC oder auch digitale Euro, der ja auch nur den Euro abbildet, eben wie du gesagt hast, ein weiches Geld ist und auch gar nicht den Anspruch hat, in die Store of Value, also eine Möglichkeit sein Richtig. Soll, zu sparen. Also das ist ja auch gar nicht der Anspruch. Das steht im Übrigen auch in dem Gesetzestext, dass das nicht sein, also dass das nicht der Plan ist. Der Euro wird weiterhin entwerten, ob er jetzt digital ist oder nicht, oder ein Stablecoin ist oder nicht. Die Inflation wird ihn auch betreffen. Von dem her ist natürlich Store of Value an sich da auch nicht geeignet. Aber du sprichst ja auch an, das fand ich auch ganz interessant mit Proof of Work, was ja wirklich ganz zentral ist für Bitcoin, nämlich dass durch Proof of Work halt eben auch die Sicherheit gegeben ist, also dass man da nicht einfach das Netzwerk manipulieren kann, 22 Millionen Bitcoin auch darstellen kann, die ganze Blockchain eben auch hacken kann, weil das halt eben so viel Energie, so viel Arbeitsleistung braucht und das ist natürlich wirklich der beste Ausweis, der beste Sicherheitsausweis. Und da gibt's ja eben auch vielleicht von einer anderen Seite nochmal eine Konkurrenz, nämlich es wurde ja vor unlängst vom Sam Altman, der ja ChatGPT auch da in aller Munde ist, ja natürlich auch viel bei andere AI-Projekte gestartet, aber ich glaube, ChatGPT ist da ja jedem irgendwie im Begriff. Und der möchte natürlich auch verhindern, weil ganz viele Leute eben jetzt Angst haben, dass Content, dass Inhalte, dass Texte, dass Videos und dergleichen nur maschinell erstellt werden und wir nicht mehr erkennen können, was ist denn jetzt Maschine und was ist denn der Mensch, dass man das eindeutig kennzeichnen kann und dadurch eben so ein Proof of Identity oder Proof of Personality, weiß ich jetzt nicht, irgendwie POP, glaube ich, ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Aber das ist ja auch was Einzigartiges. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Iris scannen und das auch in die Blockchain reinschreiben, dann gibt es ja nichts, was damit austauschbar ist, wenn das dann auch so kryptografisch verschlüsselt wird. Was hältst du denn von so einem Projekt?
Also du hast jetzt natürlich die Büchse der Pandora geöffnet, weil da hängt ein ganzer Rattenschwanz von Problemen dran. Erstmal müssen wir wirklich feststellen, Blockchain ist eine sehr schlecht performante Datenbank, die in den allermeisten Fällen 99,9% keinen Sinn macht. Es gibt tatsächlich nur eine einzige Anwendung, wo es Sinn macht, und das ist Bitcoin. So, alles andere, wo ich zentrale Akteure habe, die Eingriffe vornehmen können in die Struktur der Blockchain, kann ich auch eine zentrale Datenbank nehmen. Das geht wahrscheinlich noch viel besser und effizienter. Das heißt, Blockchain selber ist nichts anderes als ein Marketing-Slogan. Ja. Und das wusste auch Sam Altman schon 2017 oder 2018, als er den WorldCoin erfunden hat. Weil den gibt es tatsächlich schon seit vielen Jahren. Und damals gab es auch schon die ersten Orbs, also die Iris-Scanner. Und ich habe das mitverfolgt damals. Es war eines von 20.000 Projekten. Jetzt hat er natürlich durch seine Tätigkeit bei OpenAI die Möglichkeit, noch mehr Werbung zu machen und das Ganze zu beschleunigen, indem er jetzt die Erfolgsstory von ChatGPT hernimmt und sagt, in Zukunft werden wir alle durch Maschinen ersetzt und es ist absolut wichtig und kritisch, dass man beweisen kann, dass man keine Maschine ist. Das ist natürlich ein genialer Marketing-Schachzug, der aber nichts daran ändert, dass er immer noch sein WorldCoin ein Shitcoin ist, der auf der Ethereum-Blockchain läuft, undurchsichtig ist, wo wir nicht genau wissen, was dahinter passiert und wo wir auch nicht wissen, ob Ethereum nicht morgen von Proof of Stake auf Proof of Diktatur umstellt und irgendeiner alleine dann das Sagen hat und das Ding abschaltet oder wegforkt oder wie auch immer. Das heißt, auch hier, wenn ich eine weiche Plattform habe, kann ich kein Hochhaus drauf bauen. Wenn ich auf Sand baue, wird potenziell irgendwann mal der Sand das Ding zum Einsturz bringen. Also das ist mal die generelle Sicht von diesem Projekt. Zu sagen, wir müssen beweisen, dass wir ein Mensch sind und keine Maschine in der digitalen Kommunikation, ist ebenfalls sehr, sehr gefährlich, weil wir können natürlich den umgekehrten Weg gehen wie bei den CBDCs und sagen, alle, die mit Vornamen Eva heißen, können jetzt nicht mehr zahlen. Und wir sagen jetzt, alle, die nicht beweisen können, dass sie kein Mensch sind, also sprich, die nicht an diesem System teilnehmen, können jetzt keine U-Bahn mehr fahren oder keine Flugreisen mehr antreten. Also auch extrem gefährlich, dass wir hier weite Kreise von Menschen ausschließen oder zwingen, sich die Iris scannen zu lassen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wie sicher ist denn diese biometrische Datenerfassung? Wie sicher ist denn die Aufbewahrung dieser Daten? Wie schnell, und das weiß man alles nicht, deswegen ist das im Moment ein offenes Fragezeichen, wie schnell kann man Daten anreichern? Wenn ich jetzt eine Iris habe, dann weiß ich erstmal vielleicht nichts. Wenn die noch hingehen und nehmen CK Proofs dazu, das ist eine spezielle Technologie, die ich sehr schätze, dann kann ich das sicher davon ausgehen, dass niemand entschlüsseln kann, hinter diesem Scan ist Eva. Das kann man gewährleisten technisch. Aber was machst du jetzt? Du machst ja, irgendwann nimmst du diese Iris und sagst, ich mache jetzt eine Flugreise, ich identifiziere mich bei der Ausreise. Und jetzt kann ich diesen Datenpunkt anreichern. Und wenn ich lange genug diesen Datenpunkt anreichere, dann habe ich ein genaues Profil von dir. Und weil du ja nun leider doch, obwohl du bewiesen hast, du bist ein Mensch, aber du verlässt jetzt, du fliegst nach USA, dann musst du trotzdem deinen Pass vorzeigen. Wenn ich mich jetzt in den Grenzkontrollserver hacke und habe deine Iris, habe ich schon zu der Iris die Person. Und damit ist das Ganze brutal gefährlich und führt zur Überwachung in den Händen von privaten Unternehmen. Und auch da sollten wir aufpassen, dass wir da nicht uns selber ins Knie schießen am Ende des Tages.
Ja, Joe, ich glaube, du hast uns da ganz eindrücklich jetzt nochmal die ganzen Szenarien so auch nochmal aufgezeichnet. Und ich fand das auch super spannend, weil ich finde, du bist wirklich ein Mann klarer Worte. Und das ist ja auch sehr, sehr hilfreich, um halt wirklich mal die ganze Szenario, die ganze Auswirkung da auch nochmal aufzuzeichnen. Ich kann mich da erinnern, bei 1984, es ist ja schon sehr lange her, dass ich das gelesen habe, das war, glaube ich, noch während des Abis oder Matura, wie man in Österreich sagt. Ja. Aber ich kann mich da auch immer noch erinnern, ganz zum Ende wurde der Protagonist mit seiner größten Angst konfrontiert. Und ist es da bei 2024, bei deinem Buch, dann auch nochmal, wird das auch nochmal aufgenommen?
Ja, also die Story läuft sehr, sehr ähnlich wie 84, nur eben digital. Weil damals musste man noch wirklich den Mensch anfassen und musste ihn noch in dem Fall in 84 mit dem Kopf in einen Käfig stecken, wo Ratten drin waren. Mhm. Das braucht man heute nicht mehr. Ne? Wenn ich heute eine VR-Brille aufsetze, dann kann ich ein so lebensnahes Erlebnis dort. Und 84 spielt natürlich auch ein Stück in die Zukunft, 2024 spielt ein Stück in die Zukunft. Das heißt, ich habe schon mal unterstellt, dass die Artificial Reality, ja, die VR und die AR wesentlich intensiver und näher kommen. Und ja, also der Hauptdarsteller in 2024 findet raus, dass er der Sohn eben von Winston Smith aus 1984 ist. Und das ist eine sehr verwickelte Geschichte, geht nach Ost-Berlin und es ist sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin immer begeistert, wenn ich selber lese und ich habe es schon x-mal gelesen, logischerweise. Und cool. Er durchlebt sozusagen das gleiche Leben wie sein Vater, nur aktuell. Mhm. Und man kann wirklich sagen, alles, was dafür gebraucht wird, ist schon da. Und das ist gefährlich. Wir müssen es politisch verhindern. Wir müssen alles tun, was demokratisch möglich ist, was gewaltfrei möglich ist, um diese digitale Zentralbankwährung zu verhindern, mindestens aber um 10, 15, 20 Jahre zu verzögern.
Vielen, vielen Dank, Joe, für deine Einschätzung. Also ich freue mich schon total über eure Kommentare dann auch nochmal dazu. Und ich fand die letzten Worte auch nochmal so richtig mitreißend und freue mich, wenn wir da alle an einen Strang ziehen und gucken, dass das verzögert wird. Und vielen Dank auf jeden Fall. Dein Buch verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Das kann man sich dann auch über die Webseite dann auch nochmal jederzeit bestellen. Und war ein sehr eindrückliches Gespräch. Bis dann, Joe.
Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. Wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und vor allen Dingen stacked sets. Beschäftige euch mit Bitcoin, weil das ist sicherlich eine so oder so wertvolle Geschichte, auch wenn es nicht zu digitalen Zentralbankwährungen kommt. Bitcoin ist eine tolle, tolle Technologie, die uns allen hilft.
Im Anschluss an unser Interview hat mir Joe auch sein Buch überlassen und ich konnte da auch einen ersten Einblick gewinnen. Es zieht von Anfang an gut rein und der Protagonist zum Beispiel arbeitet bei Bluestone, ein einfacher Verweis auf die Firma BlackRock. Also es ist wirklich auch witzig geschrieben. Am Ende ist es dann doch erschreckend. Ähnlich wie 1984, also für die Kenner, die wissen, wie es dann auch ausgeht und der Protagonist lenkt dann auch ein und das ist natürlich auch sehr, sehr berührend. Ist natürlich auch etwas Geschmackssache, wie umfangreich es ist. Also ich fand es dann doch zu ausladend von Umfang und auch wie alles ausgeschmückt worden ist. Trotzdem finde ich es auch ein gutes, eindrückliches Buch, das halt mal veranschaulicht, was es bedeutet, wenn in dem Fall der E-Dollar, also ein CBDC, durchwegs programmierbar ist. Und was ich besonders interessant fand, ist auch, dass der Protagonist sich nie verfolgt fühlte, ganz anders als bei 1984, wo es ja offensichtlich war, dass die Überwachung so stark ausgeprägt war von Big Brother. Bei 2024 ist es so, dass man das eigentlich gar nicht mitbekommt. Gut, aber es ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Schau mal in den Shownotes rein, dann bekommst du auch den Link zu dem Buch und ich freue mich, wenn es dir auch gut gefällt. Wenn dir die Folge auch so gut gefallen hat, dann erzähle deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Schwester oder Freundin von 1 Million Satoshi. Das hilft dem Podcast noch besser auffindbar zu machen und mehr Frauen von Bitcoin zu begeistern. Über eine gute Bewertung mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple Podcast freue ich mich auch. Wenn du Feedback hast oder Fragen hast, schreib mir doch einen Kommentar, entweder über Apple Podcast, YouTube oder direkt im Artikel auf 1millionsatoshi.de. Darauf gehe ich beim nächsten Mal gerne ein. Wenn du den Podcast über eine Value-for-Value Podcasting 02 App hörst, wie Breeze oder Fountain, schicke mir doch ein paar Satoshi rüber oder booste mir Satz. Direkt über Lightning ist es auch möglich auf die Adresse eva@getalbi.com. Vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt.